Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Da lesen wir: Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nun, unmittelbar vor unserem Predigtext schreibt der Evangelist Matthäus, dass Jesus mehrere Orte am See Genezareth mächtig ermahnt hatte, die sogenannten Weherufe an diese Städte, in denen Jesus viele Zeichen und Wunder getan hatte und noch mehr gepredigt hatte. Doch sie hatten sich seiner Botschaft verschlossen. Da lesen wir in den Versen 21 und 22 im 10. Kapitel: Wehe dir, Chorasin! Wehe dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Ähnliches drohte der Herr Jesus auch Kapernaum an, der Stadt, in der er wohl wohnte und in der er sich besonders verbunden sah. Dieser Stadt, sagt er in Vers 23, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Diese Städte, diese genannten Städte, hatten mehr als andere das Wirken Jesu erlebt. Doch umgekehrt waren sie nicht. Das Evangelium blieb ihnen fremd und sie wollten nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Und so wie es früher zur Zeit Jesu auf Erden war, ist es auch heute noch, dass man den Herrn Jesus und sein Evangelium in aller Wahrheit nicht mehr hören will. Man wendet sich allen möglichen Verführungen zu, wie der Esoterik, der Fantasy, sogenannten Heilern, und was es sonst noch so allerlei an Verführungen geben mag. Man könnte auch zusammenfassend sagen, der natürliche Mensch glaubt an alles und an jeden, doch nicht an das Wort Gottes und dem damit verbundenen Heil in Christus. Und selbst die Menschen, die an nichts glauben, glauben auch, nämlich an nichts. Und von daher stellt sich uns die Frage, wie ging unser Herr Jesus damit um, dass die Menschen seinem Wort nicht glaubten? Und wie denkt er über sie, die sich dann doch zu ihm wenden und bei ihm Hilfe suchen? Und obwohl er der Sohn Gottes ist, muss er in seiner Erniedrigung doch die Resultate seines Wirkens Gott seinem Vater überlassen. Doch dies tut er nicht widerwillig, sondern mit Freuden. Er freut sich mit seinem Vater über die Weisheit Gottes und lobt Gott für das, was er tut. Trotz allem diesen Misserfolgs, den er in diesen Städten erlebt hat. Doch nun stellt sich für uns die Frage heute Morgen, was tut Gott? Nun, es sind drei Dinge, mit denen wir uns heute Morgen schwerpunktmäßig beschäftigen wollen. Zum einen hören wir, dass Gott verbirgt sein Heil vor den Klugen dieser Welt und es den Mühseligen offenbart. Und zum zweiten hören wir, dass Jesus die Mühseligen zu sich ruft. Und zum Dritten werden wir uns damit beschäftigen, dass Jesus verheißt, denen, die von ihm lernen, Ruhe für ihre Seele finden. Nun, es ist eines der größten Geheimnisse im Wirken Gottes, dass er alles gering achtet, was in den Augen der Welt groß und erstrebenswert ist. Wie wir wissen, lieben die ungläubigen Menschen Geld und Macht. Sie haben gerne Kontakt mit den Mächtigen und Reichen. Sie suchen gerne Gesellschaft und achten sie hoch. Sie sind stolz, diesen oder jenen hohen Politiker oder auch vielleicht einen Bischof getroffen zu haben. Dazu kommen dann noch die denkerischen und kulturellen Leistungen der Menschen. Ein Heer von Naturwissenschaftlern hält die Evolution für bewiesen und hat keinen Platz für einen Schöpfer. Ein Heer von Theologen hat alle Künste der Bibelauslegung aufgeboten und kommt schließlich zur Leugnung des Sühnetods Jesu und seiner leibhaftigen Auferstehung, seiner Himmelfahrt, ja sogar seine ganze Gottheit, stellt so mancher Gelehrter in Frage. Und auch wir als Gotteskinder stehen in der Gefahr, gern den Ton angeben zu möchten. Oder drängen uns vielleicht auch in Ämter hinein, die uns vom Herrn nicht zugedacht sind. Vielleicht lieben wir es auch, vor der Welt gut dazustehen nach außen hin, damit wir von den Menschen auch akzeptiert werden. Wir mögen den, der klug ist, der sein Leben im Griff hat, der keine Probleme hat, der vielleicht auch andere mitreißen und mitziehen kann. Zusammengefasst, kurz, wir lassen uns vom Glanz erfolgreicher Menschen gerne blenden. Doch so sollte es nicht sein. Denn in den vorliegenden Versen, im Kapitel 10, hatte der Herr Jesus ja auch die Weherufe und die Gerichtsworte gehalten. Und nun wendet er sich ab Vers 25 doch glatt in ein Dankgebet an unserem Vater im Himmel, indem er den Vater preist. Trotz all dieses Misserfolges aus seiner Sicht in den besuchten Städten. Zum einen soll uns das zeigen, dass der Jesus Christus in einer ständigen Verbindung mit seinem Vater lebte und umgekehrt es auch so war. Wir hören weiter, dass Gott wohlgefallen hatte, das Geheimnis seines Handelns vor den Weisen und Klugen, damit waren damals die Schriftgelehrten und die Pharisäer gemeint, heute könnte man sagen, studierte Professoren und Theologen, die irgendwelche Titel haben. Und es vor ihnen zu verbergen. Weiter sagt er aber, dafür aber den Unmündigen offenbart. Nun stellt sich jetzt erstmal die Frage für uns, wer sind denn diese Weisen und Klugen? Worauf bezieht es sich? Nun, es bezieht sich auf diese Welt. Denn sie sind von Satan beeinflusst, da sie in seinem Machtbereich stehen. Und was sind nun Unmündige? Nun, im Grundtext, im Griechischen steht, das Wort für Unmündige bedeutet, Kinder, die noch nicht volljährig sind, oder die geistig noch nicht auf der Höhe eines erwachsenen Menschen stehen. Und in diesen Menschen, diesen Unmündigen, offenbart Gott seine Wahrheiten. Und sie sind den Weisen und Klugen verhüllt. Und er bringt die beiden Gruppen dadurch auch in ein rechtes Verhältnis zueinander und hebt dadurch gewissermaßen jede Bevorzugung auf. Wir wollen uns eins merken, denn bei den Unmündigen liegt es nicht, in ihrer Macht weise zu werden, um zur Urteilsfähigkeit zu gelangen, die die sogenannten Weisen und Klugen haben. Wohl aber liegt es in der Macht Gottes, dass die Weisen so werden wie die Unmündigen. Das heißt, alle Vorurteile, alle intellektuellen Voreingenommenheiten abzulegen und die volle eigene Unzulänglichkeit Gott gegenüber anzuerkennen. Das Verbergen vor den Weisen ist nicht ein Zufall oder auch nur ein nebensächliches Geschehen. Nein, es entspricht ganz und gar dem Wohlgefallen und souveränen Handeln Gottes. Denn sein Ratschluss steht hinter diesem ganzen Geschehen. Es ist die Weisheit Gottes, so wie es auch der Apostel Paulus wörtlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20 erwähnt. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Weiter sagt er in den Versen 26 bis 28, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Nun, der Apostel macht uns in diesen Versen deutlich, dass Gott auf alle menschliche Hoheit verzichten kann. Er lässt die Weisen und Klugen in ihrer eingebildeten Klugheit und ihrem Stolz auflaufen. Und die Reichen lässt er von ihrem Reichtum leben. Während er es jenen Menschen, die in den Augen anderer niedrig sind, verachtet sind, gibt, um an ihn zu glauben. Mag vielleicht der ein oder andere denken, kommt denn dann überhaupt niemand von den Weisen oder Klugen eventuell zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus? Nun, darauf möchte ich antworten, gewiss, bei Gott ist es auch möglich, dass Weise und Kluge zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass ein Reicher die Nutzlosigkeit seines irdischen Reichtums erkennt und sein Vertrauen auf das Evangelium setzt. Doch Gott ist zur Verherrlichung seiner Gnade nicht auf solche Menschen mit ihrer Macht, ihrem Geld und ihrem Einfluss angewiesen. Auch wir wissen, dass der Herr Jesus bei der Auswahl seiner Jünger sich immer die Einfachsten ausgesucht hat. Das ist das Prinzip Gottes. Nicht das, was hoch ist, sondern das, was niedrig ist. Und deshalb können wir sagen, auf die heutige Zeit auch bezogen, der einfache Fabrikarbeiter, der Flüchtling oder der Arbeitslose oder gar der Alkoholiker und der Drogensüchtige müssen sich nicht schämen, dass sie arm und verachtet sind von der Gesellschaft. Denn sie steht nicht zurück vor dem Herrn, denn es ist gar das Gegenteil. Denn gerade solche Menschen rührt Gott in seiner Gnade an ihren Herzen an, dass er sie zur Erkenntnis Jesu Christi zieht. Er gibt ihnen die Einsicht, dass sie seine Geschöpfe sind, dass sie vor ihm schuldig geworden sind durch ihre Sündhaftigkeit. Sie bekommen die Erkenntnis an Jesus Christus als ihren Erlöser, wenn sie denn ihre Sünden bekennen und Buße tun. Und es ist somit eine offene Einladung an alle Hörer, wie wir hier hören. Aber sie ist allerdings so formuliert, dass nur diejenigen auf die Einladung eingehen werden, die von ihrer geistlichen Hoffnungslosigkeit niedergedrückt und vom eigenen Versuchen, sich durch Gesetzeswerke zu retten, beschwert sind. Denn wir wissen, dass die Menschheit in ihrer sündigen Rebellion so hartnäckig ist, dass alle Sünder ohne Ausnahme sich weigern, ihre geistliche Armut anzuerkennen, wenn Gott sie nicht in seiner Souveränität geistlich erweckt. Und deshalb ist unsere Errettung, wie es auch der Jesus Christus sagt in Vers 27, das souveräne Werk Gottes. Er hat vor Grundlegung der Welt an uns erwählt in seinem lieben Sohn, vorherbestimmt, zu einem königlich-priesterlichen Geschlecht, als Miterben auf das zukünftige, ewige Leben. Und wenn nun solche Mühseligen, die da kommen, im Glauben an den Herrn Jesus Christus gerechtfertigt werden und gehören dann zu der Gemeinde Jesu, die einst das Reich Gottes mit dem ewigen Leben vererben werden. Viele andere aber, die Autorität und das Ansehen, das sie bei den Menschen haben oder hatten, selbst herrlich genossen haben und nicht nach Gott fragen, werden verloren gehen. Nun mit der Aussage in Vers 26, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen, hat der Herr Jesus zu allem gestanden, was vom Vater kam. Sei es Freud oder Leid, Erfolg oder Misserfolg. Wir sehen daran, dass es die völlige Unterwerfung von ihm war unter dem Willen Gottes, die hier zum Ausdruck kommt und die Jesus so ganz und gar zu seinem Erlösungswerk dann auch befähigte. Wir dürfen wissen, alles ist ihm übergeben. Unter diesem allen haben wir zuerst einmal die gesamte Vollmacht Jesu zu verstehen, seine Macht, Sünden zu vergeben, die Macht über die Krankheiten, seine Gewalt der Rede und seine Macht über den Tod. Aber in Vers 27 finden wir noch mehr zu beachten. Denn außer ihm gibt es keine andere Offenbarungsquelle mehr. Daran erkennen wir, dass die Erkenntnis Christi nicht von uns abhängt, sondern ganz ein Geschenk Gottes ist und das ganz aus Gnade. Zuerst kommt diese geschenkte Erkenntnis und dann erst kann alles andere kommen, wie eben die Erkenntnis Gottes, seines Werkes und auch seines Willens. Und von daher lasse sich jeder warnen, der an einem anderen Ort seine Erkenntnis sucht, denn der kann sicher sein, dass er betrügischen Geistern und Dämonen zum Opfer fällt. Das ist alles Lug und Trug. Nun, weiter lesen wir in unserem Text, dass der Herr Jesus Christus die Mühseligen zu sich ruft, die er erquicken will. Und dieser mit allen Vollmachten ausgerüstete Sohn, dem alles übergeben ist, ruft nun hier zu einem Kommen auf. Und zwei Kennzeichen werden uns genannt, die kommen sollen. Und zwar die, sie müssen müde und beladen sein. Das Wort müde bezeichnet im Grundtext eine Müdigkeit, die nach einer schweren körperlichen Arbeit eintritt. Während die Wendung schwer beladen seid, auch mit ein mit Lasten beschwerter ausgedrückt werden kann. Somit sind die Mühseligen und Beladen also das Gegenteil von den leichtlebigen und lebenslustigen Menschen der Welt, die sich um die Ewigkeit eben nicht sorgen. Es sind solche, deren Seele von ernsten Gedanken bewegt wird, denen die bange Frage zu schaffen macht, was wird aus mir in der Ewigkeit? Wie werde ich vor Gott bestehen können? Es sind Menschen, die sich mühen, Gott näher zu kommen, im ernstlichen Streben, den Kampf gegen ihre Urtugenden aufzunehmen und dass sie merken, dass sie doch nicht zum Ziel kommen. Sie wollen das Gute, aber sie finden nicht das Vollbringen. Die Folge davon ist, dass sich das Schuldgefühl vermehrt. Die vielen Fehltritte, die Versäumnisse legen sich als eine noch schwerere Last auf das Gewissen. Und sie sehen kein Weiterkommen, kein Durchkommen. Sie erklären ihren Bankrott, sind in einem inneren Zerbruch. Doch dann kommt der Ruf des Herrn Jesus Christus, kommt her zu mir. Dadurch, dass sie wissen, dass sie einen Retter brauchen, schmachten sie nach Erlösung. Und mit ihnen kann der Heiland etwas anfangen. Sie dürfen kommen, ja, sie sollen sogar kommen. Wie ein Befehl klingen hier die Worte, kommt her zu mir. Jesus will sie bei sich haben. Und weiter, er brennt danach, auch sie zu erquicken und zu beleben, sie von der Last zu befreien und ihrer abgehetzten Seele Ruhe zu bescheren. Er befreit von der Sündenlast, die mehr drückt als alle Lasten, und gibt auch den Trost der Vergebung, der dann auch später allen Jammer stillen wird. Und das ist doch die liebliche Botschaft, unser Evangelium, das ihnen zusagt, dass alles, was sie so ängstlich und erfolglos bei sich selbst gesucht haben, oder durch Besserung, Reue, Gebet und Streit zu gewinnen trachteten, doch schon vom Herrn Jesus ihnen erworben und gewonnen wurde am Kreuz. Er hat das alles schon vorweggenommen. Und wenn diese Menschen dann anfangen, solches zu verstehen, dann bleibt es auch nicht ohne Frucht. Es hat eine unwillkürliche Wirkung auf ihr Herz. Es entzündet bei ihnen den wahren und lebendig selig machenden Glauben. Und dann können auch sie sagen, ist einer für alle gestorben, so sind alle gestorben. Und ich bin mit Christus auferstanden. Das ist dann die volle Glaubensgewissheit, die sie haben dürfen. Und hier folgt immer ein Friede, ein seliger Frieden, muss man sagen, nämlich den Friede Gottes nach. Im Gewissen von allen nagenden Sünden, denn sie sind jetzt alle getilgt und vergeben. Daraus wiederum erfolgt dann eine vertrauliche Freundschaft mit Gott, von der der Apostel sagt, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und gerade den innerlich Müden und Beladenen wird diese Ruhe in Christus geschenkt. Man hat dadurch keinen unerfüllbaren und drückenden Gesetzesforderungen mehr zu ertragen. Niemand braucht irgendeine Angst zu haben, dass seine Kraft und Fähigkeit nicht ausreichen werden, diese Ruhe zu gewinnen. Und jetzt kommt's, ihr Lieben. Sie braucht überhaupt nicht errungen zu werden. Wir müssen nämlich gar nichts dazu tun. Denn diese Ruhe ist ein Geschenk. Der Herr Jesus fordert nicht, ohne vorher geschenkt zu haben. Und zwar so geschenkt, dass wir die Forderung, die folgt, erfüllen können aus der Kraft des Geschenkten. Und selbst in der Forderung liegt schon wieder die Verheißung und Kraft. Und das ist die Weise, in der Gott mit uns handelt. Natürlich sollen auch wir als Kinder Gottes mit allen unseren Nöten zum Herrn Jesus Christus kommen. Mit den Dingen, die uns leibliche oder seelische Schmerzen verursachen. Und ihn um Hilfe bitten. Er wird weiterhelfen. Auch wenn das oft nicht in der Form geschieht, wie wir es uns wünschen. Und dies zu akzeptieren, gehört zu dem, was wir bei unserem Herrn lernen können. Denn in seiner schwersten Stunde bat er Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir unter dieser Perspektive zu unserem Herrn kommen, dann werden wir nicht unsere persönlichen Wünsche und Erwartungen in das Gebet legen, sondern die Gewissheit, dass Gottes Wille und das, was er uns gibt, auch das Beste für uns ist. Dem Ruf Jesu zu folgen bedeutete damals, zu ihm, der ja damals leiblich anwesend war, hinzugehen und bei ihm Rat und Hilfe zu holen. Nun, weil Jesus heute nicht mehr leiblich anwesend ist, bedeutet es, ihn, den unsichtbaren Gott, anhand seines Wortes kennenzulernen und seinen Namen anzurufen im Gebet. Denn er hat uns zugesagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und wir, die wir errettet sind, dürfen diese Ruhe in Jesus Christus haben. Und die, welche noch nicht errettet sind, werden Ruhe empfangen, wenn sie zu ihm kommen. Denn hier verheißt er, sie zu geben. Nichts kann freier sein als eine Gabe. Seine Gabe, lasst sie uns dankend annehmen, wie er uns doch so gerne gibt. Doch bei allem wollen wir auch nicht vergessen, dass viele noch nicht errettet sind, wir auch nicht wissen, ob sie auch erwählt sind. Von daher müssen wir da auch noch unterscheiden. Von daher lasst uns beten für alle unsere Angehörigen und Freunde, die den Herrn Jesus Christus noch nicht kennen, und lasst uns um Gnade flehen, dass der Herr ihre Herzen noch anrührt und dass er sie zieht zu seinem lieben Sohn. Denn wie wir gehört haben, geht es ohne dem nicht. Nun sagt unser Herr aber noch etwas anderes in unserem Abschnitt heute. Und zwar, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Von Jesus lernen heißt also, nicht in erster Linie ihn formal nachzuahmen, sondern seine Gesinnung zu teilen. Das ist die Gesinnung des Menschen, der erkannt hat, dass er nichts, aber auch gar nichts vermag und der deshalb bei Gott und den Menschen auch keine ungerechtfertigten Ansprüche stellt. Wir erinnern uns, Jesus Demut bestand darin, dass er sich unter das stellte, was Gott ihm zukommen ließ. Er tat, was ihm vor die Hände kam, zu tun. Er nahm an, was er an Geld und Gütern brauchte und was Gott ihm durch die Menschen zukommen ließ. Er machte sich keine Sorgen um das tägliche Brot, sondern vertraute in allen Dingen seinem Vater im Himmel. Und das soll auch unsere oder muss unsere innere Haltung sein. Da wollen wir uns ermahnen lassen, wollen darin auch weiter zunehmen und wachsen. Und da, wo wir versagt haben, da müssen wir um Vergebung bitten. Lasst uns allein auf den Herrn schauen und in ihm vertrauen. Er wird alles wohl machen zu seiner Zeit. Nun, auch im Umgang mit anderen Menschen hören wir davon, dass unser Jesus Christus demütig war. Er redete mit den Menschen, die Gott ihm zuführt. Er lehnte es ab, sich mit Zank und Lautstärke bei den Menschen Gehör zu verschaffen. Wo ein Mensch nicht auf ihn einging, wandte er sich ab und ging halt zu jenen, die ihn hören wollten. Auch wir haben heute damit immer wieder zu tun, sei es in unseren Familien, sei es im Gespräch mit Arbeitskollegen und so weiter, dass man von dem Herrn Jesus Christus und dem Evangelium nichts hören will. Und dann sollten auch wir uns dementsprechend zurückhalten. Denn solange der Vater nicht zieht und Gnade schenkt, passiert da nämlich gar nichts. Aber unser Herr Jesus konnte auch anders sein. Wenn es darauf ankam, hat er den Leuten auch gehörig die Meinung gesagt. Er hat die Pharisäer öffentlich getadelt, die Händler für Opfergaben und Geldwechsler mit einiger Gewalt aus dem Tempel vertrieben und die religiösen Führer der Juden in den Diskussionen mit ihnen mächtig in die Enge getrieben. Und er war oft bis zur Erschöpfung tätig und wurde nicht müde, den Menschen Gottes Wort zu sagen und sein Wort mit Zeichen und Wundern zu bekräftigen. Er hat hart gearbeitet. Demut bedeutete für ihn, die ihm von Gott gesetzten Grenzen nicht zu überschreiten und auf Gott und sein Wirken zu warten. Normalerweise versteht man unter dem Joch Christi das Leben nach seinen Geboten. In gewisser Weise ist das auch richtig. Doch die entscheidende Frage ist, aus welchem Motiv heraus wir seine Gebote achten. Wer meint, sie als ein moralisches Soll erfüllen zu müssen und dann seine eigenen Willenskräfte aufbietet, um dieses Soll zu erreichen, der handelt nicht aus Glauben, sondern aus seinem eigenen Vermögen. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Leicht ist also das Joch, wenn der Glaube vor dem Werk steht, dann ist die Erkenntnis Christi und die Liebe zu ihm, die uns daran hindert, das Böse zu tun. Und das ist auch die Sicht, die Johannes vorträgt, wenn er sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 3 bis 4, die wir zurzeit auch in der Bibelstunde durchnehmen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer also den Herrn Jesus Christus erkannt hat und wer die Gerechtigkeit und das ewige Leben, das er in ihm hat, wertschätzt, wer also aus den Zusagen Gottes durch das im Evangelium lebt, der wird auch in der Versuchung widerstehen und auch Sünde überwinden können. Das Joch Jesu zu tragen besteht also darin, dass wir unseren fleischlichen Tatendrang und unsere frommen Werktätigkeiten aufgeben. Und das ist, dass wir es wieder neu lernen, auf Gott und sein Werk und auf seine Gaben zu warten. Das ist dann für uns ein echtes Joch, welches dann auch zur Arbeit da ist. Hier erkennen wir gleich eine ganz wichtige Anweisung für uns. Wir sind nicht zum Selbstzweck da. So ganz nach dem Motto, der Herr Jesus hat uns nicht die Ruhe geschenkt, dass wir schön und still und ruhig durch das Leben gehen sollen und warten, bis uns der Herr heimholt zu ewigen Freuden. Nein, wir haben den Auftrag, die Botschaft vom Kreuz weiterzutragen, und zwar im Wort und Wandel. Wir sind herausgeholt aus der großen Schar der Menschen, um unseren Herrn zu dienen. Weiter wollen wir bedenken, das Joch ist nicht eine überflüssige Sache, auch nicht ein Ding, das hindert, sondern es ist sehr brauchbar. Brauchbar für den Tragen selbst, denn es gibt ihm Halt, Hilfe, Ziel und Sinn seines Lebens. Brauchbar für die Sache des Herrn Jesus Christus, der sein Reich mit solchen Jochmenschen baut. Und dann sind wir auch schon dabei, wie es oft gepredigt wird, dieses sogenannte Wohlfühlevangelium. Komm zum Herrn Jesus Christus, bekehre dich, dann geht's dir gut, du hast keine Probleme mehr. Wir wissen um all diese Dinge. Nein, so ist es nicht gemeint. Der Herr will uns für seine Sache gebrauchen innerhalb in seiner Gemeinde, dass wir die Gaben, die er uns geschenkt hat, in seiner großen Gnade und nach der Berufung, wo er uns an den Platz hingestellt hat, auch dementsprechend nutzen. Für ihn und seiner Sache. Und daran ersehen wir wieder, dass alles, was wir haben und alles, was wir für unseren Herrn tun, ein Geschenk von oben ist. Unsere ganze Existenz in der Nachfolge Jesu umschließt ein Wort. Und dieses Wort heißt Gnade. Nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum spricht der Herr Jesus Christus hier von einer leichten Last, die wir zu tragen haben? Nun, darauf will ich antworten, er wird uns beim Tragen helfen. Und was wir zu tragen haben, zeigt uns noch einmal den Gegensatz zum Gesetz auf. Dort waren es keine leichten Lasten. Dort war nur schwere und untragbare Last. Und am Wege des Gesetzes lagen die Zusammengebrochenen, die das Gesetz wahrhaft und ernst genommen hatten und doch daran verzweifelt waren, da sie es nicht halten konnten. Und im Vergleich dazu ist doch die Last des Herrn Jesus Christus leicht. Und als zweites fordert uns unser Herr auf, von ihm zu lernen in der Nachfolge. Wir lesen dazu, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und diese beiden Dinge müssen sich auch in unserem Leben finden. Sowohl die Sanftmut, die gegen jeden Menschen die gleiche ist. Ob er nun ein Armer oder ein Reicher ist. Ob er Freund oder Feind ist. Wie eben auch die Demut gegenüber unserem Herrn und unserem Nächsten. Das heißt für uns, dass wir aufhören, auf das, was in den Augen der Menschen zählt, nämlich auf die menschliche Weisheit und Größe, zusammengefasst also auf die menschliche Macht zu vertrauen. Diese Dinge gefallen natürlich dem natürlichen Menschen. Und wir müssen aufpassen, dass auch wir nicht versucht werden, mit solchen Mitteln unser Leben zu bestreiten oder gar, dass diese Dinge Einzug in die Gemeinden halten. Konkret kann man dazu sagen, man braucht heute keine tollen Programme in den Gemeinden oder technische Anlagen, die die Besucher faszinieren. um dann mit dem Wort Gottes zum Herzen des Menschen vorzudringen. Nein, beim Herrn läuft es nach wie vor über eine rein rhetorisch einfältige Predigt, um einen Menschen zu erwecken. Deswegen ist vieles, was heute in evangelikalen Gemeinden wird, um bei den Menschen anzukommen, ein geräuschvolles Menschenwerk. Und wir können sicher sein, dass Gott auf so etwas seinen Segen nicht legen wird, was der Mensch von sich aus tut, sondern auf das, was aus dem Glauben kommt. Manchmal stellt er das, was ein Mensch aufgebaut hat, bewusst auf die Seite, oder er macht einen Menschen so arm, um ihn mit Christi Werk wieder reich zu machen. Und wer so das Joch Christi kennengelernt hat, der ruht von seinen Werken und hat auch Frieden mit Gott. Halten wir zum Schluss fest, dass das, was in den Augen der Menschen groß ist, in den Augen Gottes keineswegs attraktiv ist. Weil der Mensch Sünder ist, verachtet Gott das, was bei den Menschen groß ist. Wir sehen also, wie Gottes Werk in Jesus Christus nichts ist für die, die nach Macht, Geld, Weltweisheit und menschlicher Größe fragen. Die griechischen Philosophen, ihre Logik und ihre Spekulationen sind schlechte Ratgeber für die Erkenntnis Jesu Christi. Die Moralisten werden dem Evangelium ebenfalls nicht abgewinnen, weil sie die Armut des Menschen nicht erkennen und die Barmherzigkeit Gottes übersehen. Die Religiösen wenden sich von Jesus ab, denn er bietet ihnen keine Gefühle und keine kultige Frömmigkeit. Die Atheisten kommen gar nicht erst zu ihm, weil es ihnen vollkommen absurd erscheint, dass er, Jesus, ein Mensch, auch eben zugleich Gott sein könnte. Und dann kommt das wunderbare Wort unseres Herrn: Mit Erquickung empfängt unser Heiland die mühselig und beladene Seele. Von ihm erquickt ist sie willig und imstande, sein Joch aufzunehmen und sich in seiner Schule zu begeben. Auf diesem Weg findet sich dann tiefe innerliche Ruhe und Wohlsein. Und der Friede unseres Herzens ruht dann auf der Gnade der Vergebung all unserer Sünden. Ist das nicht ein Anlass, ihm alle Unordnungen in unserem Leben, alle verborgene und offene Not vorzutragen und ihn allein um Hilfe zu bitten? Ist das nicht ein Anlass, angesichts der Herausforderungen, die das Leben nun mal stellt an uns, ihn zu suchen und zu bitten, dass in allen Dingen sein Wille geschehe? Keiner von uns möge das vergessen oder unterlassen. Es muss uns ein Herzensanliegen sein, unser Leben so einzurichten, dass wir es in allen Dingen mit Jesus zu tun haben, von ihm lernen. Tun wir das, so werden wir seinen Segen empfangen und in unserem Glaubensleben und in der Heiligung stetig zunehmen. Tun wir es nicht und lassen es schleifen, bleiben stehen, bedeutet das schon Rückschritt. Und der Feind wird in seiner Listigkeit uns anfechten und uns angreifen, und wir werden unter Umständen auch in inneren Nöten kommen. Er, der Sanftmütige und von Herzen Demütige, behandelt uns zart, schonend und freundlich. Das wollen wir festhalten. Und er legt es in allen Dingen darauf an, dass auch wir ihm immer ähnlicher werden, dass sein Geist der Sanftmut und Demut auch uns erfülle und wir wandeln können als seine rechten Nachfolger in dieser dunklen Welt. Das ist der heilige, sichere Weg zur Ruhe für unsere Seele. Amen.